Aber alle Bibliotheken sind beautiful.
Revolution und Ferien, euer Lieblingspodcast mit Josefina Brako und Mareike Kaiser.
Überraschung!
Hi, na?
Da sind wir wieder.
Surprise!
Wer hätte das gedacht?
Wir.
Ja, irgendwie schon, oder?
Ja, wir.
Ja, also wir beide, also Josie und ich, haben uns gedacht, dieses Jahr kann nicht vorbeigehen ohne eine Revolution und Ferien-Endfolge.
Ja, wir brauchen einen Jahresabschluss, wie sich das gehört. Ja.
Feierst du Jahresabschluss?
Nee, weißt du was? Die Sache ist, ich habe ja große Probleme damit, dass es mitten im Winter liegt. Ich finde das absolut falsche Ideologie. Und ich finde, es müsste eigentlich so Richtung Ende März sein, wenn Sommersonnenwende auch ist, wenn wirklich etwas Neues beginnt. Aber mitten im Winter, es tut mir wirklich leid, ist einfach Winterschlafzeit. Ist nicht Zeit für was Neues.
Wer hat sich das überhaupt ausgedacht?
Das müssen wir recherchieren.
Ja, ich habe letztens darüber nachgedacht, weil ich irgendwo über so einen Wikipedia-Eintrag gestolpert bin zur Zeit. Also wie wir Zeit zählen und wie viele Stunden so ein Tag hat. Und es gibt da irgendwie so diese 12-Stunden-Regelung. Ah genau, so bin ich nämlich drauf gekommen. Es gibt doch im Englischen dieses AM und PM. Und ich kann mir nie merken, was es ist. Und ich hatte letztens ein Interview auf Englisch und habe dann mit dem Interviewpartner auf Englisch versucht, den Zeitpunkt unseres Interviews zu vereinbaren und muss dann wirklich immer googeln, was ist nochmal AM, was ist PM. Ich weiß, es gibt 140.000 Eselsbrücken dafür, aber ich kann es mir einfach nicht merken. Und genau da habe ich irgendwas in eine Suchmaschine meiner Wahl eingegeben und dann kam irgendwie so ein Wikipedia-Eintrag über die eben diese 12-Stunden-Einteilung und seit wann das ist. Ich habe mir das nur so gespeichert, ich habe es noch nicht, also ich habe jetzt nicht hier den Input leider mitgebracht für heute. Aber denke seitdem auch immer öfter mal so darüber nach, wie seltsam das ist, in was für Strukturen wir so leben und die wir einfach so als gegeben hinnehmen. Weil irgendjemand oder mehrere Leute sich irgendwann mal gedacht haben, am 31. Dezember machen wir Silvester oder auch überhaupt, dass es so 31. Dezember-Tage gibt und 28 Februar-Tage und manchmal 29. Ich meine, wie weird ist das alles, Josie?
Voll. Also weißt du, was ich daran so schräg finde? Ich denke mir so, also Zeit ist ja eh in gewisser Weise, oder die Einteilung, die wir haben von Zeit, ist ja eh erfunden. Dann denke ich mir so, hä, warum musst du dann diesen ganzen Tag Kram mit so Schaltjahren? Ich glaube, die Sache ist, das orientiert sich ja schon an etwas. Also einerseits sozusagen an
Sonne, Tag, Mond Nacht, auch, oder?
Rhythmus, ja, aber natürlich auch um die Erde, die Umlaufbahn sozusagen.
Habe ich nie gecheckt.
Ja, also genau, es geht auch um die Umlaufbahn. Und wie, also die Erde dreht sich sozusagen in einem Jahr um die Sonne. Und das ist quasi die Logik dahinter.
Mhm.
Und ich bin so, jo, aber wenn es jetzt ein Tag plus oder minus ist, like, who cares?
Ja.
Aber dann irgendwann verschiebt es sich wahrscheinlich enorm.
But
still, also, who cares?
Absolut keine Ahnung. Du bist ja auch so into Astrologie, oder? So Sternzeichen
yes.
Und so? Ja, ich ja gar nicht. Aber das Einzige, was so für mich irgendwie Sinn ergibt, ist die Vorstellung, dass es auf jeden Fall einen Unterschied macht, wann man und wo die Welt erblickt. Also ich meine, am Anfang, wenn man als Baby irgendwo rauskommt, erblickt man ja erstmal gar nichts. Aber so, ich bin ja zum Beispiel im Dezember geboren und liebe auch den Dezember und denke immer, dass das vielleicht irgendwas damit zu tun hat. Keine Ahnung. Aber was ich auf jeden Fall mir so vorstellen kann, ist, dass das ja einen Unterschied macht. Also jetzt zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, die meisten Leute werden ja im Krankenhaus geboren oder in Geburtshäusern oder so. Da kommt man ja jetzt nicht irgendwie in einem Stall in so ein Strohbett und es ist kalt, sondern
wie Jesus.
Genau. Also es ist ja dann schon, also überall da ist es dann warm, wo man dann ist. Aber trotzdem bin ich ja dann zum Beispiel als Baby irgendwann mal von meinen Eltern im Auto nach Hause transportiert worden. Und dann war es kurz kalt. Und wahrscheinlich war es dunkel und die Sonne schien nicht. Und ich denke schon, dass das irgendwie so, wie man dann da so die ersten Wochen oder Monate so auf der Welt verbringt, dass das dann schon, dass es irgendwas mit einem macht. Also ich bin zum Beispiel voll der Wintermensch. Ich liebe Winter, ich liebe Dezember, ich liebe Schnee. Als ich geboren wurde, zum Beispiel mussten meine Eltern, um es rechtzeitig ins Krankenhaus zu schaffen, so einen verschneiten Berg hoch. Mein Vater musste noch so Schneeketten aufziehen. So, das ist halt so die Geschichte meiner Geburt. Und ja, irgendwie, weiß ich nicht, denkst du, ich liebe Schnee, weil ich im Dezember geboren wurde?
Ehrlich gesagt, nein.
Nee?
Also ich bin ja zum Beispiel im Oktober Geburtstag.
Liebst du Blätter? Geboren.
Nee, gar nicht. Ich habe das Gefühl, der Herbst versucht immer, mich zu killen. Ich bin ja chronisch krank und komme überhaupt nicht klar, wenn die Blätter fallen, weil da so Schimmelsporen drauf sind. Das macht mir das Leben echt für 2 Monate ziemlich zur Hölle. Ich bin totales Sommerkind eigentlich. Also.
Ja, toll. Und was machen wir jetzt damit?
Ja, aber ich meine, theoretisch könntest du dir auch das hinbasteln, wenn du willst, ne? Dass sozusagen so der Herbst ist, so wenn alles zu Ende geht und so, und dass ich sozusagen nochmal dieses letzte aufbäume, dass ich mich da so hingezogen fühle.
Das gefällt mir gut.
Who knows?
Ja.
Du kannst dir alles hinbasteln, wenn du es wirklich willst.
Ja, es ist ja dann, also das ist für mich ja eigentlich so das Konzept Astrologie, oder? Du bastelst dir einfach alles irgendwie hin.
Also ich muss sagen, ich finde es spannend, weil ich echt viele Leute kenne, die Astrologie bescheuert finden. Und meine Erfahrung ist, dass Leute einfach keine Ahnung von Astrologie haben und das vor allem auch deshalb bescheuert finden. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal, das fand ich spannend, gesehen, dass irgendwie so Leute eine Forschung gemacht haben, ob quasi so Charaktereigenschaften und wie sie assoziiert werden mit bestimmten Sternzeichen, ob die auf Leute zutreffen. Mhm. Und dann haben sie halt das Sonnenzeichen genommen. Und das, worüber wir meistens ja reden, ist das Sonnenzeichen. Also ich zum Beispiel bin Ende Oktober geboren, mein Sonnenzeichen ist Waage.
Ich Schütze.
Du Schütze, deswegen verstehen wir uns
auch. Ja, aber ich bin ja, aber das ist ja bei mir super interessant, weil ich bin Schütze, aber ich bin am letzten Tag vom Schützen geboren und zwar kurz vor Mitternacht. Das heißt, meine Theorie ist eigentlich, dass ich die positiven Eigenschaften von Schützen und von Steinbock habe und die negativen nicht.
Dann wie siehst du das? Dann wärst du materialistischer.
Ist das so?
Steinbock sind ja die Materialisten.
Ah.
Also pass auf, die Sache ist, und was ich aber so spannend finde, ist, Astrologie bezieht sich ja gar nicht auf Sonnenzeichen. Sonnenzeichen ist eigentlich nicht mal das Interessanteste.
Aszendent,
sondern,
ne?
Ganz viele Aszendent, Mondzeichen und dann in welchem Haus liegt, aus der Häuser, die noch für unterschiedliche Lebensbereiche stehen. Und dann kannst du auch noch gucken, in welcher Gradzahl und wie stehen Planeten zueinander und so weiter. Also das ist schon deutlich komplexer, als die meisten Leute es auf dem Schirm haben. Und was ich auch interessant finde, ist, das war mir gar nicht klar, aber du konntest Astrologie tatsächlich früher richtig studieren, auch an Universitäten. Also ich meine, du konntest da einen möglichen Scheiß studieren, das ist mir schon klar auch. Aber ich finde es trotzdem spannend. Und tatsächlich ist, glaube ich, meine Auffassung von Astrologie so ein bisschen... Ich versuche mir das so vorzustellen. Also es gibt eine Forschung zum Beispiel, die zeigt, dass der Mond unseren Alltag beeinflusst. Mhm. Also im Sinne von, wann gehen wir ins Bett und wann wachen wir auf. Und ehrlich gesagt, ich verstehe Astrologie ungefähr so, dass wir sozusagen in einem Kräfteverhältnis uns befinden, das irgendwie sich einen auswirkt auf uns.
Mhm.
Und was das konkret bedeutet, ist gar nicht so richtig klar, weil mein Eindruck ist, dass Leute, die sich tiefer mit Astrologie beschäftigen, machen ja auch nicht unbedingt, du bist das und das und das und das wird dir passieren sozusagen, sondern eher
so Erklärungen, warum so ein, irgendwas ist, oder?
Auch nicht unbedingt, sondern eher, das ist sozusagen ein Kräfteverhältnis, das quasi zum Zeitpunkt deiner Geburt gewirkt hat und wie du aber mit dieser Energie umgehst, da gibt es halt, das hängt dann auch an dir.
Mhm.
So, das ist so. Aber es gibt auch Leute, die das so als, wie nennt man das dann nochmal? Da fällt nur der englische Begriff ein. Die so Sachen predikten wollen, also voraussagen wollen.
So WahrsagerInnen.
Genau, und das ist, finde ich, tatsächlich nicht so spannend, sondern ich mag tatsächlich eher sozusagen so diese Perspektive mit diesem Kräfteverhältnis.
Am Ende ist es doch einfach auch eher so was Psychologisches, oder? Also, dass dir irgendjemand irgendwas hinknallt, also zum Beispiel so Mond, Sonne, Sterne, whatever, und dann könnte man irgendwie sagen, so, das könnte jetzt das, und dann kann man sich das ja selbst rauspicken, also so ein bisschen so, womit man auch so eine Resonanz hat.
Das, oder ich finde tatsächlich auch, also ich finde es spannend sozusagen als so Reflexionsabgleich, also dass das sozusagen ein selbstreflexiver Anlass ist sozusagen.
Und dann kann man ja zum Beispiel sagen, so das fühle ich gar nicht.
Genau.
Oder das total.
Ja, voll.
Und man macht, also am Ende macht man sich ja einfach nur Gedanken über sich selbst,
ja,
oder?
Ja, total. Voll.
Und bist du dann trotzdem, obwohl du diese, wie heißen jetzt diese, das was wir immer, also die sich so wie ich nicht damit auszukennen als Sternzeichen, wie heißt das
nochmal?
Sonnenzeichen. Machst du dann trotzdem so einen Sonnenzeichen-Check bei potenziellen PartnerInnen?
Nee, finde ich super uninteressant. Also wenn ich das machen würde, dann würde ich sozusagen unser gesamtes Geburtshoroskop, das nennt sich Synastrie-Horoskop, würde ich mir angucken. Aber ich würde mir das Sonnenzeichen, das...
Und wie oft hast du das schon gemacht, dieses richtige Ding?
Diverse Male in meinem Leben. Diverse Male. Und? Aber es gibt ein paar Sachen, die wirklich interesting auch waren, finde ich.
Mhm.
Also es gibt zum Beispiel einen Punkt, einen Schicksalspunkt, der nennt sich Vertex. Und das steht so für Leute, die deinen Lebensweg beeinflussen. Und das ist richtig spannend, weil zum Beispiel mein erster Freund hatte sein Venuszeichen auf meiner Vertex. Also sozusagen sein, das, was so unter anderem für Liebe, aber nicht nur, sondern für unterschiedliche Sachen steht, war genau sozusagen an meinem Schicksalspunkt. Und ich habe ihn ja aus dem Nichts quasi kennengelernt. Ich habe ihn in der U-Bahn angesprochen und dann waren wir 6 Jahre zusammen. Und das finde ich dann, also davon habe ich so ein paar Sachen, die sich so häufen. Das finde ich dann schon interesting.
Okay, also die Sterne wollten das.
Das war das ist mein Schicksalspunkt. I didn't have a choice.
Und wir machen jetzt die Jahresendfolge von Revolution und Ferien. Was würdest du denn jetzt so als Astrologie-Expertin sagen?
Ich ja leider nicht.
Aber gefühlte, also für mich jetzt. Ich würde
ja, aber nur für dich. Ich selbst weiß, dass ich absolut auf dem Scharlatan-Level bin.
Aber was würdest du sagen, wie standen die Sterne für 2025? Und vielleicht hörst du schon, dass meine Stimme sich verdunkelt.
Also ehrlich gesagt ist das interessant, weil es gibt in der Astrologie unter anderem eine Auseinandersetzung mit zum Beispiel Pluto. Und Pluto ist ein Generationsplanet und der steht vor allem auch für Transformation. Und Pluto ist in diesem Jahr in Wassermann gewechselt.
Siehst du, ich wusste, du kannst was dazu sagen.
I feel ashamed. Und das ist aber spannend, weil das war zuletzt in einem Erdzeichen. Und es gibt unter anderem sozusagen die Perspektive darauf, dass Erdzeichen in diesem, also dass sozusagen dieser Wechsel auch ein Wechsel ist von dem Fokus auf Materielles, dem Fokus auf Anhäufen von Gütern hinzu, also Wassermann steht ja so ein bisschen, ist ein Luftzeichen, steht auch für Diplomatie, für Sachen intellektuell erfassen zum Beispiel, aber ist auch so ein bisschen sowas Rebellisches, also mit Regeln und Konventionen brechen. Und dass sozusagen dieser Planet, der für Transformation steht, dass der eben in ein Zeichen gewechselt ist, das eins ist, wo es auch darum geht, gesamtgesellschaftlich zu schauen, wie kommen wir mit Diplomatie, wie kommen wir mit faktenbasiertem Wissen, wie kommen wir mit solchen Sachen weiter. Und davon gab es tatsächlich in diesem Jahr einige Planeten, also gerade auch Planeten, die nur sehr selten wechseln, die in diesem Jahr gewechselt sind. Und manche zum Beispiel, da hast du so Wechsel in so Zeichen, zum Beispiel Zeiten, wo einfach krasse gesellschaftliche Umbrüche stattgefunden haben. Davon gab es in diesem Jahr tatsächlich ziemlich viel. Das heißt, astrologisch betrachtet ist 2025 ein sehr interessantes Jahr gewesen.
Also ich habe auf jeden Fall persönlich gefühlt, was du gerade gesagt hast, über die Abkehr vom Materiellen im Sinne von weniger Honorare, schlecht bezahlte Aufträge, warten auf Geld. Also das kann ich definitiv bestätigen, dass es in meinem Jahr wahr geworden.
Aber weißt du was, woran ich tatsächlich in dem Zusammenhang stärker denken muss? Ich musste nochmal so an den Jahresanfang denken. Und ich weiß nicht, ob du das auch wahrgenommen hast, aber es gab ja diesen Moment, wo Donald Trump US-Präsident geworden ist und der dann auch auf Insta zum Beispiel diese Kanäle übernommen hat, die offiziellen.
Ja.
Und ganz viele Leute haben versucht, dem irgendwie zu entfolgen und waren so, ich folge nicht Donald Trump, ich will Donald Trump nicht folgen. Und was ich ganz spannend fand, war, es gab zum Jahresanfang so diese Energie und ich habe das Gefühl, das ist auch was so weiterläuft, diese Energie von, was machen wir eigentlich damit, dass wir uns viel auf sogenannten sozialen Plattformen treffen, wo aber Algorithmen laufen, die wir überhaupt nicht kontrollieren können und die eigentlich kein Interesse daran haben, dass wir tatsächlich in einen sozialen Austausch kommen, sondern die davon profitieren, dass wir erschöpft sind, die davon profitieren, dass wir unbezahlte Arbeit in der Zeit, die nicht unsere Lohnarbeitszeit ist, dass wir die da reinstecken. Und es ist schon spannend, weil es ja zunehmend auch Bewegungen gibt und nicht nur Bewegungen, sondern auch so Überlegungen von, wie können wir uns eigentlich in analogen Räumen treffen.
Mhm.
Und da musste ich zum Beispiel daran denken, dass ich habe gesehen, es gibt eine Person zum Beispiel, die so regelmäßige Spaziergänge anbietet, wo sich einfach Leute, die sich gar nicht kennen, treffen, um dann spazieren zu gehen. Und ich habe den Eindruck, 2025, also in vielen Kontexten, war ein Jahr, wo Leute stärker überlegt haben, wie können wir eigentlich auch unsere Macht zurückholen von sozialen Medien. Also vor allem auch, weil dieses Jahr, was so Algorithmen angeht, also auch gerade so diese ganzen Sachen, die bei Meta passiert sind zum Beispiel, also dass überhaupt nicht mehr darauf geachtet wird zum Beispiel, dass irgendwie so Sachen wie Hate Speech oder sowas vorkommen. Genau, was machen wir eigentlich damit? Das finde ich schon spannend und das passt sozusagen ja auch so ein bisschen zu dieser Perspektive.
Ich habe heute Morgen von einer neuen Studie gelesen, in der Jugendliche bzw. junge Erwachsene zu sozialen Medien befragt wurden. Es gibt ja eben gerade die Debatte, ne? Verbietet man das unter 13, unter 16 und so? Und da gab es eben so eine Befragung. Ich fand so die Art der Umfrage total interessant, weil die Leute nicht selbst gefragt wurden, bist du eigentlich süchtig nach Social Media? Sondern sie wurden gefragt, hast du im engeren Umfeld unter deinen Friends Leute, die süchtig sind? Und da haben 3/4 der Befragten gesagt, dass sie Leute in ihrem Umfeld haben, die süchtig sind nach Social Media. Und ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass ich's bin. Ich finde das immer so interessant, dass dann nur so junge Leute befragt werden. Also es geht immer in der Debatte so darum, ja, wie schädlich ist das für Kinder, wie schädlich ist das für Jugendliche? Und das fühlt sich für mich immer so an, als wenn auch so damit so gesagt werden würde, ja, Erwachsene kommen ja damit klar, die wissen ja, wie man das irgendwie so macht. Also gar nicht. Ich kenne keine erwachsene Person, die irgendwie richtig gut damit umgeht oder der ihr Social Media Konsum, wie hoch oder niedrig der auch ist, ihr gut tut. Und genau, also finde es einfach irgendwie so interessant, dass das nur so bei Kindern und Jugendlichen so wirklich besprochen wird, also im Sinn von so besprochen wird, dass eben auch überlegt wird, ne, welche politischen Konsequenzen kann es eigentlich haben, welche Regulierungsmechanismen, aber gar nicht unbedingt darüber geredet wird, so welche Regulierungsmechanismen braucht es denn für Erwachsene. Und das, also Disclaimer, ich liebe das ja. Also ich möchte, also das ist halt so eine, es gibt ja so, ich überlege gerade, gibt es noch mehr Süchte, mit denen man irgendwie klarkommen muss, weil sie zum Leben dazugehören? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich würde jetzt nicht darauf verzichten wollen, ne? So, also ich finde jetzt so komplettes Verbot, übrigens für jedes Alter, weiß ich gar nicht, ob ich das so gut finde, aber ja, finde einfach immer so interessant, dass es meistens dabei um Kinder und Jugendliche geht und gar nicht um uns.
Ich finde es spannend, weil mein Eindruck ist, dass dieses Verbot ja auch damit zusammenhängt, dass keine Verantwortungsübernahme stattfindet, also weil eigentlich könnte eine Konsequenz ja auch sein zu sagen, okay, wir schauen, dass wir uns viel stärker mit Medienkonsum befassen und was ist eigentlich echt im Internet und was nicht. Mhm. Woran erkennen wir eigentlich sogenannte Fake News und so weiter. Also auch das könnte ja eine Option sein, damit umzugehen. Und eigentlich habe ich den Eindruck, dass irgendwie, ja, am Ende geht es eigentlich immer nur darum, okay, wir verbieten es, weil wir eigentlich einfach nicht damit umgehen wollen. Mhm. Und das finde ich krass, weil ich schon den Eindruck habe, und ich meine, auch das zeigen Studien ja, dass Kinder und Jugendliche einfach in den letzten Jahren richtig krass hinten runtergefallen sind. Also wirklich richtig, richtig krass. Ja,
und das kein Ende in Sicht.
Nee, und es ist absolut kein Ende in Sicht. Es wird nur einfach immer schlimmer.
Ja. Ja, und gleichzeitig hast du ja das auch wahrgemacht, von dem du gerade gesprochen hast. Also was die Sterne quasi, wofür die Sterne uns den Weg bereitet hast, nämlich einen Raum geschaffen außerhalb vom Internet mit deinen Soli-Lesungen. Das hat ja, wann hat es gestartet? Schon 2024 oder erst
2020? Ja, 2024 im August.
Genau, aber hast quasi ja jetzt dieses ganze Jahr richtig durchgezogen.
Yes.
Also erstmal danke dafür. Wie war das?
Ich habe es geliebt. Ich mochte es wirklich richtig gerne. Also aus ganz vielen Gründen. Einerseits mag ich den Raum total gerne, weil es in der Bibliothek ist. Es ist in der Schiller-Bibliothek, die schönste, beste, klügste Bibliothek in ganz Berlin.
Aber also, alle Bibliotheken alle sind beautiful. Bibliotheken.
Ich mag... Ich muss sagen, ich mag Bibliotheken tatsächlich eh gerne, aber ich mag die Schiller-Bibliothek auch einfach gerne, weil die Leute einfach total nett sind und offen sind und irgendwie bereit sind, alle möglichen Ideen umzusetzen. Und das finde ich irgendwie total cool, also dass da so eine Offenheit und so ein Wohlwollen und so Zugewandtheit ist.
Ich habe das tatsächlich auch durch dich, muss ich sagen, gelernt, wie was für besondere Orte Bibliotheken sind. Also wirklich auch durch deine Soli-Lesungsreihe. Und ich war ja, also entweder war ich live dabei, also vor Ort dabei, aber nicht so oft oder nur einmal, naja, aber ich war auf jeden Fall eigentlich fast immer digital auch dabei bei den Livestreams oder habe sie mir noch nachträglich angeguckt und da hast du ja auch oft gesagt, wie wichtig oder dass es wichtig ist, Bibliotheken zu supporten und auch wie man das supporten kann, mit, dass es einfach wichtig ist, dass Leute auch reingehen und wieder rausgehen und ich habe jetzt erst vor einer Woche eine Lesung moderiert in der Bibliothek und konnte das dann gleich weitertragen und habe dann so am Ende auch gesagt, übrigens, das ist ja auch ein ganz toller Ort hier und wenn ihr unterstützen wollt, macht euch Bibliothekskarten und geht rein und geht raus. Also da, deswegen auch danke an dich, dass ich das so gecheckt habe durch dich. Und die Bibliotheksleute haben sich auch so doll gefreut. Die sind dann nochmal hinterher zu mir gekommen und haben gesagt so, oh danke, dass du das gesagt hast. Und es ist mir wirklich vor allem durch deine Lesungsreihe und dann hast du, glaube ich, auch nochmal so ein paar Posts gemacht zu Bibliotheken am Bibliothekstag oder so. Das sind ja so sogenannte dritte Orte, heißt das, glaube ich, ne? Das, genau, hatte ich vorher einfach nicht auf dem Schirm, obwohl ich als Kind auch absolut davon profitiert habe, dass ich dann irgendwann mal in der Stadt zur Schule gegangen bin, wo es eben so eine Bibliothek ging. Aber genau, also so richtig so reflektiert und das gefühlt und wertgeschätzt, habe ich das erst jetzt durch dich und die Soli-Lesungsreihe.
Ja, voll. Und das ist also, und ich glaube, das ist auch genau mein Gefühl. Und das ist, was ich so mochte, nämlich, dass Leute zusammenkommen und du hast halt Leute, die viel auch aus dem Bezirk sind, also die ist ja im Wedding. Du hast Leute, die aus überall aus der Stadt kommen, die da hinkommen. Und ich mochte einfach so gerne, dass es immer so ein Gefühl, so ein Schwarmgefühl gab, dass die Leute, die sozusagen eingeladen waren, die AutorInnen, die dann gelesen haben und gesprochen haben, so den Raum bestimmt haben, die Energie auch im Raum bestimmt haben und die Leute sozusagen dieser Energie gefolgt sind. Und was ich ehrlich gesagt auch voll schön fand, abgesehen davon, dass wir jetzt fast 17.000 Euro, glaube ich, zusammengesammelt haben, weil dafür sind sie ja eigentlich auch da, um Geld zu sammeln, war, dass sich einfach auch immer mal Leute gemeldet haben, die gesagt haben, ey, wir können supporten. Also zum Beispiel Christina Gabriel hat regelmäßig Fotos gemacht, die hat zum Beispiel von Natascha und dir ja auch die Fotos gemacht. Es haben sich noch andere Leute gemeldet, die gesagt haben, oh, wir würden uns voll freuen, wenn das weitergeht. Jetzt gibt es so ein bisschen die Überlegung, ob wir tatsächlich auch da vor der Bibliothek ein Pasta-Shooter Antifaschista machen nächstes Jahr im Sommer und das direkt verbinden zum Beispiel. Genau. Aber ich muss auch sagen, also ich habe das ja komplett auch unentgeltlich gemacht. ich bin schon auch froh, einen Termin weniger im Kalender zu haben, weil das ist schon, keine Ahnung, du musst halt ja schauen, dass irgendwie Sachen im Internet gepostet werden dazu und Spendenlinks teilen und so weiter. Und ich merke schon, auch jetzt zum Jahresende, das Geld ist krass knapp bei allen. Also es ist echt, es ist wirklich richtig spürbar.
Ja, und damit ja auch Zeit, oder? Also auch Zeit, dann ja zum Beispiel solche Veranstaltungen zu besuchen. Also ich finde so dadurch, dass Geld dann knapper ist, ist ja auch, also muss man zum Beispiel jetzt, wie wir beide, wenn man frei arbeitet, irgendwie mehr arbeiten oder anders arbeiten, auf jeden Fall so arbeiten, dass dann noch weniger Zeit ist oder es herausfordernder wird, auch mit der Care-Arbeit. Oh. Und einfach wird, alles wird anstrengender. Und ich finde, dann ist so die Hürde, irgendwo hinzugehen, doch noch mal höher.
Ja, das kann ich jetzt sozusagen für den Raum gar nicht unbedingt sagen. Aber ich verstehe total, was du meinst. Also ja, ich glaube, das habe ich für mich auf jeden Fall gemerkt. Mein Herbst war auf jeden Fall extra anstrengend, weil ich einfach super viele Lesungen hatte. Und ich hatte einfach sehr viele Jobs, wo das Verhältnis zwischen Zeit und Geld schlechter war als in den Jahren davor. Das ist auf jeden Fall so, ja.
Und vielleicht nochmal kurz zu den dritten Orten für Leute, die das auch vielleicht noch nicht gecheckt haben. Also gibt vielleicht noch 2, 3 andere Leute, die gar nicht so richtig wissen, was das ist. Und das ist mir eben auch jetzt so richtig erst bewusst geworden, dass es so wenige Orte gibt, an die man gehen kann, wo man nichts kaufen muss. Ne? Wo nicht irgendwie die Voraussetzung ist, irgendwas zu konsumieren, sondern man kann da einfach hingehen und Zeit verbringen und wieder weggehen. Mit
anderen Leuten, das finde ich auch so wichtig.
Ja.
Das finde ich auch so wichtig. Und ich glaube, das ist auch, was ich am Sommer in Berlin so mag, dass Berlin einfach super viele dritte Orte dann hat. Im Winter, finde ich, ist das echt die Pest. Und deswegen sind auch die Bibliotheken teilweise so wichtig für Leute. Weil als zum Beispiel die Heizkosten so hoch waren, gab es einfach die Möglichkeit für Leute dann, sich tagsüber in der Bibliothek aufzuhalten und da eben an einem warmen Ort zu sein. Und ich glaube, was Leuten einfach oft nicht bewusst ist in Bezug auf Bibliotheken, also wenn da nicht genug Leute hingehen, dann werden denen die Gelder gekürzt. Also Kapitalismus ist überall, nicht nur in unserer Lohnarbeit und im Alltag, sondern auch Bibliotheken fallen darunter.
Ja. Ja, und gleichzeitig bieten die ja auch so voll viele Sachen an, die ich zum Beispiel auch noch nicht kannte. Also klar, Bücher ausleihen, das wissen wahrscheinlich alle. Aber ich habe mir jetzt vor, ich glaube, einem Monat ungefähr so ein E-Piano ausgeliehen aus der Bibliothek, weil man sich da eben auch Instrumente ausleihen kann. Und ich wollte mir eigentlich schon seit Corona, da hatte ich mir von einer Nachbarin ihr E-Piano ausgeliehen und habe endlich mal wieder so ein bisschen geübt. Also ein bisschen spielen kann ich, aber nicht so gut. Und habe mir dann auch Noten besorgt und musste es ihr aber irgendwann zurückgeben. Und sowas neu zu kaufen, hatte ich einfach nicht die Kohle dafür. Und dann bin ich irgendwie so auf der, ach so genau, weil ich für mein Kind, für die Schule ein Instrument bei der Bibliothek leihen wollte, bin ich erstmal so darauf gekommen, dass man sich auch Instrumente da leihen kann. Und nicht nur E-Pianos, sondern wirklich so ganz, ganz viele Sachen. Und das einfach so als kurzer Service-Hinweis für alle HörerInnen von Revolution und Ferien, die auch denken, oh Mann, ich konnte mal irgendwie Gitarre spielen. Ich würde eigentlich voll gerne, aber die Kohle ist nicht da für eine Gitarre. Leiht euch die einfach aus der Bibliothek. Also vor allem in Berlin ist das Angebot natürlich groß. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das deutschlandweit auch für Bibliotheken gilt. Und wahrscheinlich gibt es noch ganz viele andere super krasse Sachen, die man sich da ausleihen kann, von denen ich nichts weiß. Als ich zum Beispiel das E-Piano abgeholt habe, war gerade eine Person da, die ein Gemälde wieder zurückgegeben hat. Auch voll cool.
Das kann man in der AGB auch. Ja, und ich finde das spannend, weil ich dachte gerade, genau, also Geld, finde ich, ist der eine Faktor, aber ich dachte gerade für ADHSlerInnen
ja, mit neuen Hobbys
ist das voll gut, weil du nicht direkt in diese Gefahr kommst.
Ja, ich war natürlich total hyped, als ich dieses E-Piano zu Hause hatte, ungefähr, sagen wir mal, 4 Tage.
Ja.
Naja, und seitdem steht es da. Also ich habe es jetzt, ich glaube, 1 oder 2 Mal schon verlängert, was ergibt jetzt irgendwie gerade nicht so Sinn. Jetzt denke ich aber gerade, also wir nehmen ja so, sagen wir mal, kurz vor Weihnachten auf und ich überlege es vielleicht noch bis Ende des Jahres doch noch zu verlängern und habe so die Hoffnung, dass ich so zwischen Weihnachten und Silvester,
Zeit hast auch,
meine Lieblingszeit, ob ich mich da dann vielleicht nochmal ransetze, weil es ist einfach, es gibt wenig Schöneres, als Musik zu machen.
Ich weiß nicht warum, aber gerade in meinem Gehirn ploppte dieses Bild von Heidi Klum, wie die an diesem weißen Piano sitzt mit
ihrem Mann.
Ja. Tom. Und sie so anfängt zu singen.
Ja. Was sind sie denn da nochmal?
Ich weiß es nicht, aber ich musste mir gerade vorstellen, wie du an diesem E-Piano
genau
sitzt.
Genau so, Josie.
Gleiches Bild.
Genau so. Und ich denke, vielleicht wird unser Podcast-Bild auf Instagram auch so aussehen, oder? Ich schicke dir das mal später.
Weißt,
ich
mache
mal
so eine kleine Collage. Eine Montage machen. Oh, ein Hobbit.
Ja.
Machen wir genau so. Wir haben jetzt so auf so einer Metaebene geredet, aber mich interessiert ehrlich gesagt auch, wenn du auf das Jahr zurückschaust, wie war dein Jahr eigentlich für dich?
Also das ist ja auch immer so ein bisschen tagesformabhängig, wenn man sowas gefragt wird, wie man so antwortet. Heute hier, wo ich hier mit dir sitze, in Berlin-Kreuzberg, in diesem Mini-Studiochen, würde ich sagen, ein absoluter Abfuck.
Why?
einfach von vorne bis hinten beschissen. Also natürlich ist nicht nur immer alles scheiße. Es gab auch Ausschläge nach oben, also viele tolle, zum Beispiel, dass wir diesen Podcast gemacht haben und auch mit Höhen und Tiefen und ihn aber trotzdem, obwohl wir ihn beendet haben, irgendwie noch weiter fortführen. So ist auf jeden Fall eins meiner Highlights und es gibt noch ganz viele andere tolle Highlights. Also zum Beispiel, dass es eine Jugendtheatergruppe gab, die ein Theaterstück gemacht hat, das sich an einem Buch von mir orientiert hat, was einfach super cool war. Oder jetzt muss ich mal kurz auf meine Liste gucken, was ich mir positive Sachen aufgeschrieben habe. Das Pasta-Shooter Antifaschista, was wir beide moderiert haben, also so solche Sachen. Aber es wird auf jeden Fall überschattet von beruflich wirklich anstrengend. So was du eben schon gesagt hast, mit Zeit und Geld, die Kombination ging irgendwie nicht auf. Und dann auch so verschiedene gesundheitliche Sachen, auf die ich jetzt nicht so im Detail eingehen will, weil sie nicht nur mich betreffen, aber sie auch mich betroffen haben oder auch immer noch betreffen. Und es ist einfach so, wenn sowieso schon alles irgendwie nicht so richtig gut zusammenpasst, wenn dann noch Krankheiten von einer selbst oder Leute aus der Familie, nahe Freundinnen oder so kommen, dann finde ich, wird es einfach richtig unangenehm. Und das hatte ich so mehrfach in diesem Jahr. Und deswegen bin ich auch, ich meine, am Ende ist es ja, hat mir ja ganz am Anfang auch schon gesagt, ob das jetzt der 31. Dezember, der 10. Oktober oder der 6. Februar ist, irgendwie egal. Aber ja trotzdem, also für mich auf jeden Fall dieses Jahr, dass ich so denke, boah, ja bitte, lass es vorbei sein. Und ich habe richtig Bock auf einen Neustart mit hoffentlich besseren Bedingungen. So. Also nicht nur so im Privaten, sondern auch im Politischen. Und deins?
Ich würde sagen, mein Jahr war tatsächlich gut. Also ich verstehe alles, was du zum Thema Arbeit sagst. Ich fand Arbeit dieses Jahr auch sehr anstrengend in vielerlei Hinsicht. Ich habe das Gefühl, ich habe viel sozusagen Zeit investiert und wenig Geld zurückbekommen. Aber ich muss sagen, persönlich hatte ich ein total gutes Jahr. Also die Freundin von mir, die ich schon diverse Male erwähnt habe, Christine, wohnte ja bei mir jetzt seit ziemlich genau einem Jahr im Haus. Das finde ich super gut. Mhm. Mein Leben ist um wirklich, also ich würde sagen, 93,5% besser geworden. Einfach weil, keine Ahnung, manchmal kocht sie eine Suppe und dann sagt sie, willst du einen Teller Suppe haben? Und dann kommt sie hoch und bringt mir einen Teller Suppe.
Ich liebe ja Suppe.
Aber so einfach so das, weißt du, was ja. Ich meine? Und ich muss sagen, das war wirklich, also wenn mein Jahr unter einem Stern stand, dann zwischenmenschliche Beziehungen. Das war echt ein super schönes Jahr. Ich habe das Gefühl, ich habe viel über mich selbst gelernt. Ich habe nochmal viel auch so über Freundinnenschaften gelernt, über wie ich Menschen begegne, wie ich Menschen begegnen möchte, was es auch braucht sozusagen dafür. Dafür war das Jahr wirklich richtig, richtig gut.
Also übers Leben und über Menschen und mich habe ich auch viel gelernt. Ja. Das haben ja aber auch so, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Jahr jetzt eine komplette Krise war, aber es gab schon viele krisenähnliche Momente im Jahr. Mhm. Und das ist ja das Gute an Krisen, ne? Dass du näher zu dir kommst.
Was jetzt nicht, Fall, das, genau. Das ist bei mir nicht immer unbedingt der Fall. Also ich habe Krisen, wo ich das Gefühl hatte, ich habe überlebt, aber in dem Moment und auch lange danach war ich nicht nah an mir dran. Mhm. Das hat schon auch noch eine andere Art von Arbeit erfordert, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Manchmal weiß man das dann auch erst sehr viel später, was total. Das eigentlich so gemacht hat. Aber voll. Genau, also das finde ich sowieso total positiv am ja auch älter werden und das bringen ja so Jahre, die man dann irgendwie abschließt, auch so mit sich, dass man älter wird, dass man dann doch irgendwie so merkt, ah ja, krass, jetzt habe ich diese Situation gemeistert oder das überlebt oder das überstanden oder so. Das ist natürlich, genau, also ich glaube, für so eine persönliche Weiterentwicklung auch immer ganz gut, aber ich hatte auf jeden Fall im Jahr auch so ein paar Momente, wo ich so dachte, also auf diese persönliche Weiterentwicklung hätte ich jetzt wirklich ganz gut verzichten können. So, lass mich einfach mal in Ruhe.
Ja, spannend. Und ich glaube, bei mir war es halt genau nicht so. Ich hatte zwar viele Momente, wo ich dachte, okay, da sitzt aber irgendwie innerlich schleimfest. Aber,
das ist aber ein ekliges Bild.
Aber es hat gut gepasst. Ich stelle mir das so, ja. Und in Bezug darauf war es richtig gut. Und dann habe ich ja noch die Ausbildung gemacht. Oder die ist noch gar nicht fertig. Die wird im März, bin ich fertig mit meiner Mindful Life und Business Ausbildung. Und ich bin super froh, dass ich sie gemacht habe. Ich habe voll viel gelernt. Es war für mich auch voll schön, mal wieder in so einem Lernraum zu sein. Wie gesagt, ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob ich doch noch Psychologie studieren muss, weil ich es ja ursprünglich eigentlich immer hätte machen müssen, wie sich jetzt herausstellt. Da bin ich gerade so ein bisschen am Denken. Und ich muss aber sagen, auch in Bezug auf die Ausbildung, das war für mich eine total wertvolle Erfahrung, weil ich in Gruppenkontexten eigentlich immer die Erfahrung gemacht habe, dass ich so am Rand stand, dass mir so eine negative Rolle zugeschrieben worden ist und dass ich die auch nie losgeworden bin.
Ah, interessant.
Und das ist echt krass, weil das jetzt meine erste Situation war, würde ich sagen, in so einem Bildungskontext, wo ich auch als lernende Person bin, wo das nicht der Fall ist. Das ist wirklich das allererste Mal. Und wir haben irgendwann eine Übung gemacht, wo es so ein bisschen darum ging, Also was ist quasi unsere Gruppendynamik? Und da hatten wir unterschiedliche Punkte, die wir sozusagen vergeben konnten. Und da gab es sowas, also die drei Achsen, die es gab, waren Vertrauen, Dominanz und Einfluss. Und ich habe sehr viel sozusagen auf dieser Einflussachse bekommen. Und das Spannende ist, dass ich früher das wahrscheinlich eher auf einer Dominanzachse bekommen hätte, aber sozusagen als so Negativzuschreibung. Mhm. Und es war für mich das erste Mal, dass sozusagen ich nicht die Zuschreibung hatte, dominant zu sein, sondern dass einfach durch die Perspektiven, die ich einbringe, durch sozusagen, dass ich quasi irgendwie auf die Gruppe wirke, ohne dass das per se auch mit einer krassen Absicht verbunden sein muss. Mhm. Und das war für mich echt krass. Und als wir dann darüber gesprochen haben, musste ich auch total weinen, weil ich das einfach nicht kenne. Also ich kenne nicht sozusagen, dass Leute mich sehr stark in einer bestimmten Rolle sehen, die nicht negativ konnotiert ist. Und das war für mich schon krass auch, ehrlich gesagt. Und davon, nicht genau auf diese Art, aber davon habe ich in diesem Jahr echt viele Erfahrungen gemacht, dass ich anders gesehen worden bin.
Interessant. Mhm. Mir würde gar nichts Negatives an dir einfallen.
Entschuldigung.
Ja, sag ich wirklich so.
Okay.
Ja.
Na gut.
Deswegen tut mir das richtig, also das tut mir richtig weh, wenn du das so sagst, dass es dann oft so Kontexte gibt, in denen das so passiert ist. Ja, finde ich richtig gemein. Sollen die da aufhören mit?
Ja, aber weißt du, was das Interessante ist? Ich merke halt auch, und das habe ich auch in der Gruppe gemerkt, ich habe einfach auch gemerkt, dass ich so ein inneres Ding hatte von, das ist mein Lernraum. Mhm. Und wenn ich Fragen habe, dann frage ich die und ich bringe mich so ein, wie ich mich in meinen Lernraum einbringen möchte. Und das war super befreiend, ehrlich gesagt auch.
Klingt voll schön.
Ja.
Und eine Sache habe ich komplett vergessen. Dabei hat die echt mein Leben für 2 Monate oder so komplett aus den Angeln gehoben. Und das ist mir super wichtig. Also eigentlich ist es auch der Hauptgrund, warum ich nochmal diesen Jahresend-Podcast mit dir machen wollte, Josie. Damit ich endlich darüber reden kann. Lebensmittelmotten.
Oh mein Gott!
Wirklich, ich weiß, weil ich, also ich war letztens eingeladen zu einem, wie nennt man das, After-Theater-Show-Talk. Also es war kein Theaterstück, sondern eine Performance, und zwar von Simon Dede Ayivi. Ja, wie hieß es denn, das Stück?
Ich weiß es nicht. Ich weiß, wovon du redest.
Es hat einen mega guten Titel und jetzt habe ich den. Autsch. Hieß es Autsch? So, wir sind wieder zurück nach einer kurzen Recherche. Ich hatte mich, zum Glück, ich bin so froh, richtig erinnert. Autsch. Und bei diesem Aftershow-Talk, also es führt jetzt alles ein bisschen zu weit, es geht auf jeden Fall in dieser Performance, die übrigens super gut war. Ich hoffe, sie wird nochmal irgendwo aufgeführt und bekommt 140.000 Preise. Hat mir richtig gut gefallen und dass mir was im Theater gefällt, ist passiert nicht so häufig. Also super cool. Und ja, es geht vor allem so darum, wie man irgendwie sein Leben auf die Reihe kriegt bei all den Widrigkeiten, die so passieren. Und in Simons Fall waren das nicht Lebensmittelmotten, sondern anderes Geziefer. Also genau, ich will jetzt auch gar nicht zu viel spoilern. Ich hoffe, dass diese Performance noch überall irgendwann mal zu sehen sein wird. Und weil es eben um dieses Ungeziefer in Simons ehemaliger Wohnung ging, war ich so total getriggert davon, weil ich gerade meine Lebensmittelmottenkrise fast überwunden hatte, als ich da saß. Und dann ist es in diesem Aftershow-Talk, den ich moderieren durfte, so aus mir rausgebrochen, dass ich gesagt habe, ey, ich habe mich so wiedergefunden gefühlt in all meinem Schmerz und meiner Krise und meiner absoluten Kontrollverlust Sorge, die ich hatte, und habe dann nämlich in das Publikum gefragt, wer hatte noch Erfahrung mit Lebensmittelmotten? So, Josie, und jetzt denk mal, wie viele Leute haben sich gemeldet?
Ich würde sagen, viele. Wir leben in Berlin.
90%.
Ja, ja.
Es gingen fast alle Hände hoch.
Ja, Lebensmittelmotten, aber klar, die kommen halt im Herbst rein. Die denken sich, ich möchte auch einen schönen Winter verbringen.
Ich hatte
bei Mareike, die Dezember so mag.
Ich hatte die schon mal und damals, also zum Glück schon viele Jahre her, und ich hoffe, es bleibt auch so. Damals habe ich meinen kompletten Küchenschrank rausgeworfen, weil ich das so, auch wenn ich jetzt daran denke, mich widert es einfach an.
Natürlich, das ist super eklig.
Ja, und dadurch sind die natürlich auch damals weggegangen, dadurch, dass ich den kompletten Küchenschrank weggeworfen hatte.
Nächste Mal Wohnung anzünden einfach.
Würde ich. Also hätte ich das Geld gehabt, ich hätte mir eine Eigentumswohnung gekauft, eine neue, im Neubau oder so. Naja, jedenfalls finde ich, es gibt ja ganz oft so Schicksalsschläge und ich finde, Lebensmittelmotten passen auf jeden Fall in diese Kategorie, wo man, wenn sie einem passieren, das Gefühl hat, scheiße, das passiert jetzt nur mir. Und bei den Lebensmittelmotten hatte ich irgendwie auch wirklich ein paar Tage so das Gefühl, scheiße, nur ich muss jetzt damit dealen, bis ich halt angefangen habe, verschiedenen Freundinnen davon zu schreiben. Und wirklich jede einzelne Person.
Unter anderem mir?
Ja, und jede einzelne Person hatte so ihre Tipps und Erfahrungen damit. Und das finde ich so crazy. Außerdem denke ich seitdem darüber nach, vielleicht das Business zu wechseln und eben in die, in das, wie heißt es denn nochmal, wie heißen nochmal diese Teile? Ins Schlupfwespen-Business einzusteigen. Weil ich habe in meiner Lebensmittelmottenkrise, jetzt muss ich mal kurz überschlagen, bestimmt 200 Euro für Schlupfwespen ausgegeben, weil das ja die einzige Sache ist, die es halt die wirklich, ne? Also für alle, die jetzt noch nicht die Erfahrung hatten oder, keine Ahnung, vielleicht können wir bei Spotify und bei allen anderen Streaming-Anbietern eurer Wahl, die natürlich viel besser sind als Spotify, irgendwo das Schlagwort Lebensmittelmotten eingeben, sodass das von allen Betroffenen gehört wird und die haben jetzt wahrscheinlich schon abgeschaltet, weil sie in den ersten 10 Minuten Serviceangebote dazu haben wollten und sich gedacht haben, was, jetzt reden die über Astrologie, na, das wird mir wahrscheinlich nicht helfen bei meiner Lebensmittelmottenkrise. Und das Einzige, was wirklich hilft, neben mit Essig ausputzen, alle offenen Sachen wegschmeißen.
Selbst geschlossene Sachen, ehrlich gesagt.
Ja, ja, alles, genau. Also ich habe einfach alles weg. Ja. Ist dann diese Schlupfwespenkärtchen überall reinzulegen. Auch, also irgendwie total komisch, da hat man so Kärtchen mit so schwarzen Punkten und diese schwarzen Punkte sind Schlupfwespen und die machen irgendwas mit den Lebensmittelmotten. Und es ist so, ich weiß nicht, für mich hat es sich diese ganze Beschäftigung damit angefühlt, wie wenn ich mich mit was ganz Schwierigem, Technischem am Computer beschäftigen muss oder eine ganz schwierige Matheaufgabe mit Brüchen und geteilt durch und so. Also wirklich so, es gibt ja auch so Memes, ne, wo so ganz viel so durchfliegt und man sieht so Leute, die so komplett, so habe ich mich da gefühlt, so als wenn ich so gar nichts checke, diese schwarzen Punkte auf diesen Karten jetzt dieses Problem wegmachen sollen. Es sind ja nicht nur die Lebensmittelmotten, sondern dann deren Maden, die besonders schlimm.
Und, alles, ja.
Und natürlich habe ich das auch alles in Suchmaschinen meiner Wahl eingegeben und mir die ganzen Fotos angeguckt. Und ich erinnere mich auch an einen Tag, wo ich dann wirklich auch so eine Made irgendwo gesehen habe. Und es ist wirklich, also ihr könnt jetzt mein Gesicht nicht sehen, aber es ist das angewidertste Gesicht, das ihr euch nur vorstellen könnt. Ja, und mir war es jetzt einfach wichtig, in dieser kleinen Selbsthilfegruppe hier einmal darüber zu sprechen und allen Lebensmittelmotten-Betroffenen zu sagen, you are not alone. Und du kommst da durch, weil ich habe diese Krise wirklich gut überstanden und ich hatte wirklich, also ich hatte bestimmt so 3 Wochen oder so, wo ich dachte, das wird nichts, ich muss ausziehen, ich muss auch vielleicht in ein anderes Land oder so, weil das immer wieder gekommen ist. Ich bin nach Hause gekommen, diese ganzen Karten mit den Schlupfwespen lagen da schon und trotzdem habe ich wieder so eine Scheißmotte an der Wand gesehen, die ich töten musste. Und ich war wirklich, also eine Woche war ganz, ganz schlimm, da dachte ich, wenn ich in die Psychiatrie komme dieses Jahr, dann deswegen. Weil das dann noch so der, wie heißt das, heiße Tropfen auf den Stein ist,
ja,
oder so,
ne? Ja, der Tropfen auf den heißen Stein. Bitte.
Aber genau, Leute, es gibt einen Ausweg. Ihr müsst Geduld haben. Hatte ich auch wenig. Aber meine Küche ist, ja, befreit davon. Ich habe jetzt manchmal noch so ein bisschen so die Nachwirkungen, dass ich bestimmte Lebensmittel einfach nicht habe. Dass ich so denke, ah, das würde ich jetzt gerade gerne machen. Ich habe es einfach nicht mehr.
Natürlich.
Aber ich habe stattdessen natürlich auch viel Geld ausgegeben für Aufbewahrungsgegenstände. Also Glas, wie nennt man das so, Glasteile, ja, mit so einem richtig zumachen. Genau. Also wenn man jetzt meine Küchenschränke aufmacht, sieht es schon aus wie bei einer Person, die ihr Leben im Griff hat. Ist aber ein Trugschluss auf jeden Fall.
Das war scheinbar, wozu die Lebensmittelmotten dir verholfen haben.
Also, dass es aussieht, ja, es gibt aber auch andere Ecken in meiner Wohnung, die zeigen, dass es einfach alles nur ein großer Fake ist.
Ja, aber da kommt dann das nächste Vieh an.
Ja, ich habe tatsächlich, sag das bitte nicht, die Phase hatte ich auch, wo ich das dachte, weil eine Freundin das nämlich hatte und dann habe ich den ganzen Tag ganz immer schon an mir gekribbelt. Nee, ich glaube, wo die Gefahr bestehen würde, wären so Motten in den Klamotten.
Ja, Kleidung, ja, ja.
Und deswegen habe ich mir auch, während ich mir diese ganzen Schlupfwespen bestellt habe, habe ich mir dann auch so Sachen für in den Schrank, ja, damit das irgendwie Lavendel, bla bla. Also,
ja, ja. Das interessiert dir aber nicht nachhaltig, kann ich dir sagen.
Nein, wahrscheinlich nicht.
So süß. Danke, dass es so gut riecht jetzt um uns rum.
Hast du sowas an der Kleidung?
Ich hatte das, weil ich ein paar Wollpullis hatte einfach. Und dann, wenn halt eine reinfliegt, dann merkt ihr, oh, ist aber schön hier. Mhm. Oh, ist aber cozy hier. Hotel Josie.
Ja, also danke für den Raum in diesem Podcast, dass ich die Krise meines Jahres einmal teilen konnte. Mir geht es jetzt auf jeden Fall schon besser und ihr alle Betroffenen, ihr kommt da auch durch. Falls ihr nochmal irgendwie Support braucht, dann schreibt mir einfach. Jetzt isst du hier beim Podcast und dann auch noch Nüsse? Also das muss man sich erstmal trauen, Josie.
Warum?
Naja, Nüsse, voll schwierig. Ich hatte letztens, wo war das denn? Ah genau, da habe ich eine Lesung moderiert und hatte der lesenden Person, Asha Hidayati war das, die hatte mir im Vorgespräch gesagt, dass sie so gerne Lebkuchen mag und ich liebe ja auch Lebkuchen. Mhm. Und dann habe ich ihr so eine Tüte Lebkuchen mitgebracht und die so auf die Bühne zwischen uns gestellt und habe dann gesagt, naja, wo ich irgendwie nicht so drüber nachgedacht habe, ist, dass es ja ein bisschen schwierig ist, so zu essen und zu sprechen und zu lesen. Mhm. Und sie meinte dann aber auch, ist egal, und hat sich sofort so einen Lebkuchen in den Mund reingetan. Und dann hat sie angefangen zu lesen und dann gemerkt, dass es doch ja, also dass man dann nochmal kurz trinken muss. Wie du ja jetzt gerade.
Aber weißt du was, du wolltest gerade was zur Revolution sagen, deswegen war mein Zeitfenster gekommen.
Jetzt kommt die Revolution.
Revolution.
Meine Revolution für, ja, vielleicht sogar das komplette Jahr sind auf jeden Fall Leute, die sich eben nicht auf dem Sofa hängen lassen, und ich habe riesengroßes Verständnis für alle, die es tun, und ich mache es auch die meiste Zeit, sondern die sagen, doch, wir wollen jetzt was ändern und wir organisieren jetzt irgendwas und wir organisieren uns und wir kommen zusammen. Auch hier nochmal die Zwischeninfo, dass ich auch verstehen kann, dass das viele Menschen nicht tun können, und es auf jeden Fall auch, finde ich, immer super ist, wenn es trotzdem noch Gedanken gibt für die Leute, die eben nicht dabei sein können, wie du das zum Beispiel bei den Soli-Lesungen gemacht hast, ne, mit dem Livestream. Das ist einfach cool, wenn Menschen nicht ausgeschlossen werden. Und es gibt eine Sache, die dieses Jahr organisiert wurde, und zwar von Eltern gegen Rechts. Die haben organisiert, dass sich seit November, glaube ich, jeden Sonntag Menschen am Berliner Bebelplatz treffen. Immer so eine Stunde, was ich auch super finde, weil das kann man irgendwie leisten, eine Stunde irgendwo hinzugehen. Jeden Sonntag um 16 Uhr auf diesem Platz. Es gibt immer ein Klavier, finde ich auch super. Hätte ich jetzt mit meinem E-Piano gelernt, könnte ich vielleicht auch ein Lied zum Besten geben. Aber naja, vielleicht übe ich ja weiter und dann nächstes Jahr. Und genau, es gibt immer Redebeiträge und auch immer einen musikalischen Beitrag. Und das Klavier steht aber auch so da, dass Leute, die auf ihrem E-Piano gut geübt haben, sich einfach hinsetzen können. Und dann gibt es irgendwie Tee und Kekse und Menschen kommen einfach zusammen. Genau, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, aber organisiert ist es von Eltern gegen Rechts, was ich super finde, weil ich finde, so eine der besten Sachen am Älterwerden ist, dass ich irgendwann eine Oma gegen Rechts sein kann. Und bis dahin kann man das irgendwie ganz gut überbrücken mit Eltern gegen Rechts. Und genau, wenn der Podcast erscheint, dann werde ich da vielleicht auch schon eine kleine Rede gehalten haben. Bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich sowas noch nicht gemacht habe, bei sowas ähnlichem wie einer Kundgebung. Aber ja, wird schon, denke ich. Und freue mich auf jeden Fall drauf und finde es super, dass es diesen Ort gibt. Und die sind auch wirklich sehr beharrlich, und ich glaube, das muss man ja auch sein, das warst du ja auch mit deinen Soli-Lesungen, also einfach, dass man sich dann eben nicht, wenn vielleicht mal weniger Leute dann doch kommen, ne, dass man dann nicht sagt, ach ja, ist jetzt vielleicht, nee, machen wir lieber nicht, ist auch alles so anstrengend, sondern da einfach da durchgehen und es trotzdem machen und es einfach immer weitermachen. Und ich hoffe, dass die auch weiter die Kraft und die Energie haben, das weiterzumachen und vielleicht noch mehr Menschen davon erfahren und dahin gehen. Also vielleicht sehen wir uns bald alle sonntags am Bebelplatz.
Wir haben ja eingangs schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass Kinder und Jugendliche von der Politik komplett im Stich gelassen werden und dass es auch krasse Zahlen gibt in Bezug auf Ängste zum Beispiel, die Kinder und Jugendliche haben, auch seit der Pandemie. Und gleichzeitig wurde aber ja kürzlich auch die Wehrpflicht beschlossen, und ich habe heute mitgebracht, tatsächlich die SchülerInnen, die Schulstreik gemacht haben gegen die Wehrpflicht und das sicherlich auch noch das eine oder andere Mal machen werden. Und ich muss sagen, wirklich meine volle Solidarität mit jungen Menschen, die sich jetzt mit so einem Scheiß auseinandersetzen müssen, weil ich es wirklich einfach, also ich habe gar keine Worte dafür, ehrlich gesagt. Ich finde es wirklich einfach politisch richtig, richtig krass und richtig, richtig übel. Und ich habe gerade erst den Ausschnitt gesehen, wo eine junge Person Friedrich Merz gefragt hat, so ey, für uns wird überhaupt nichts gemacht, wir werden komplett hinten runterfallen gelassen in Bezug auch auf die ganzen Überlegungen zur Rente.
Und seine Reaktion hat es einfach bestätigt.
Deutschland ist so ein schönes Land. Wo würdest du lieber leben als in Deutschland? Besser ist es auch woanders auch nicht. Und das muss ich sagen, finde ich einfach richtig übel. Und ich muss sagen, ich kann nicht verstehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Kinder und Jugendliche nicht unsere geteilte Verantwortung sind. Ich werde es auch nie verstehen können. Aber ja, meine volle Solidarität mit jungen Menschen, die sich gegen die Wehrpflicht einsetzen. Und es gibt natürlich auch diverse Insta-Accounts, aber dem ich folge, ist Schulstreik gegen die Wehrpflicht. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass erwachsene Menschen, auch ältere Menschen, sich einfach solidarisch zeigen mit Kindern und Jugendlichen.
Ferien.
Ferien. Ferien sind für mich manchmal auch so Momente, wo ich irgendwas glotze. Und ich habe echt ziemlich viele gute Sachen geglotzt in diesem Jahr. Und eins meiner Highlights, aber schon über mehrere Jahre, würde ich sagen, ist Zwischen Tüll und Tränen. Hatte ich das schon mal als Ferien eigentlich? Nee, ne? Hatte ich nicht. Wie konnte ich das bisher verschweigen und gatekeepen? Also ich finde Zwischen Tüll und Tränen, kennst du Zwischen Tüll und Tränen?
Nein.
Okay. Ist eine meiner Lieblings, wie sagt man, Sendungen wahrscheinlich im sogenannten deutschen Fernsehen.
Der Titel ist grandios.
Ich liebe den. Und es gibt Zwischen Tüll und Tränen und es gibt Zwischen Tüll und Tränen das Duell. Ich gucke eigentlich am liebsten Zwischen Tüll und Tränen das Duell, aber gar nicht jetzt unbedingt wegen dieser Competition, sondern weil es da mehr Auswahl an Brautkleidern gibt. Bei Zwischen Tüll und Tränen geht es darum, dass es eine Braut gibt und sie sucht ein Brautkleid. Und bei dieser normalen Sendung ist es so, dass sie einfach irgendwo zu einer Brautausstatterin hingeht und dann halt wie man sich das irgendwie so vorstellt mit ihren Freundinnen und dann gibt es ein Sektchen und dann probiert sie die Kleider an und wird beraten und entweder findet sie eins oder nicht. Bei Zwischen Tüll und Tränen, das Duell, ist es so, dass eine Braut in so ein Schloss kommt und da warten zwei BrautausstatterInnen auf sie und die haben jeweils 10 Kleider mitgebracht und sie darf aus den jeweiligen 10 Kleidern jeweils 3 Kleider auswählen, die sie dann anzieht. Und das Ziel ist, dass sie an diesem Tag ein Kleid findet und die beiden BrautausstatterInnen betteln quasi, also betteln, englisch ausgesprochen, darum, dass sie gewinnen. Weil am Ende kauft sie ja wahrscheinlich auch das Kleid. Wobei mich interessieren würde, ob die eigentlich wirklich Geld ausgeben oder ob das alles dann von der Fernsehsache gesponsert wird. Das ist
ziemlich sicher.
Wahrscheinlich, ne?
Ziemlich sicher. Plus, ich dachte gerade, dass die BrautausstatterInnen wahrscheinlich auch einfach hoffen, dass sie so ein bisschen Bekanntheit bekommen.
Definitiv, weil Josie, dadurch, dass ich das wirklich viel gucke, auch zum Beispiel viel auf Reisen, also sobald ich irgendwo eine Lesung habe oder so und dann in ein Hotelzimmer komme, mache ich immer Vox an, also da läuft es. Und das ist eigentlich immer so die Zeit, wo ich im Hotel ankomme und mich dann vielleicht nochmal umziehe oder fertig mache oder so. Da läuft bei mir immer Zwischen Tüll und Tränen. Ich liebe das. Aber ich gucke es eben auch so manchmal einfach so zu Hause und auch gerne so alte Folgen. Habe natürlich auch schon meine LieblingsbrautausstatterInnen und ich gehe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass ich in diesem Leben nicht nochmal heiraten werde. Aber sollte ich es doch tun, wüsste ich dank Zwischen Tüll und Tränen auf jeden Fall, wohin ich gehen würde. Also es gibt da so ein BrautausstatterInnen-Team, die mir total gut gefallen, die so wirklich ganz, ganz tolle Kleider haben, die nicht so, naja, jetzt gehe ich schon ein bisschen so ins Detail. Also es gibt halt so den Prinzessin-Style, es gibt die A-Linie.
Das ist eine Astrologie.
Genau. Ich kenne mich da natürlich aus und dann ist auch mal so die Frage, ob also welche Stoffe das dann so sind. Ich bin wirklich also sehr, ich denke, ich könnte auf jeden Fall mit dem Wissen, das ich gesammelt habe, schon auch als Brautausstatterin arbeiten. Genau, die ich ja total gerne mag, haben so vor allem so Brautkleider, die ja so sind, dass die meisten Bräute, die zu Zwischen Tüll und Tränen gehen, meistens die nicht auswählen. Aber für mich wären sie halt schön, sind so ein bisschen schlichter, oft auch so zwei Teile und so. Ja, also mich macht es interessanterweise wenig wütend, weil natürlich schwebt über allem ganz viel Patriarchat. Also unglaublich viel.
Es gibt wunderlich, obwohl es nur um die Ehe geht.
Es gibt unglaublich wenig queere Paare. Manchmal gibt sie, aber wirklich, also wirklich so, musst du wie heißt das, wie eine Nadel im Heuhaufen suchen. Es ist so, es gibt so die Frage, was wird dein Mann sagen, wenn er dich in diesem Kleid sehen wird? Oder es gibt die Bräute, die sagen, also mein Mann hat gesagt, es muss auf jeden Fall ein kurzes Kleid sein. Ich kann auf keinen Fall ein langes Kleid anziehen. Oder mein Mann hat gesagt, man muss auf jeden Fall viel Dekolleté sehen. Ich darf auf keinen Fall, mein Mann hat gesagt, also wirklich, mich wundert es manchmal selbst, dass es mich überhaupt nicht aufregt. Aber in diesem Fall, es regt mich null auf. Ich kann es irgendwie voll gut angucken. Ich liebe halt so, ja, diese Kleider. Manchmal ist es natürlich auch so körpermäßig problematisch, also gar nicht unbedingt wie die BrautausstatterInnen über die Körper reden. Die sind eigentlich alle ziemlich okay. Ein paar Ausnahmen, aber die meisten wirklich okay. Aber auch dann wie Bräute oft über sich selbst sprechen und so. Ne? Das ist für mich dann eher so das Problematische. Aber insgesamt, ich gucke es total gerne. Es ist eine super gute Ablenkung. Und ja, also für alle, die jetzt hier zuhören und auch denken, Mensch, ich heirate ja in einem halben Jahr oder so. Warum auch immer ihr das tut, aber ihr werdet schon wissen, warum. Guckt auf jeden Fall mal zwischen Tüll und Tränen. Also es hilft. Nicht dem Patriarchat, aber euch dann vielleicht. Hast du es wirklich noch nie geguckt?
Noch nie, ne.
Ja, interessant.
Aber ich habe halt keine Glotze.
Ja, ich auch nicht.
Ja, und ja. Deswegen.
Ich habe durch die Hotels.
Aber ich gucke in Hotels nichts.
Ah.
Mich nervt irgendwie der Fernseher, mich nervt, dass der Fernseher da im Bett ist, mich nervt das scheiß rote Licht, was nachts an ist und so.
Mhm.
I don't know why. Ich hatte ja gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass mein Jahr ein Jahr war von ein Beziehungsjahr eigentlich. Mhm. Und ich glaube, vielleicht ist einfach auch das, meine Ferien sind meine Friends und die Leute um mich rum, die ich gerne mag, unter anderem dich übrigens. Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um einfach mich zu bedanken. Ich hatte ein richtig gutes Jahr mit euch, dank euch, dass ihr mit mir dealt, dass ich mit euch dealen darf. Ich glaube, das ist wirklich eigentlich meine Ferien, seid ihr. Dass ich irgendwie mit euch quatschen kann und gossipen kann und spazieren gehen kann und Kuchen essen kann und die besten Kuchencafés der Welt finden kann und Leute mir Sachen anvertrauen und mich um Rat fragen und mir zuhören. Ich glaube, das sind eigentlich meine Ferien. Also ich nehme an, dass ihr wisst, wer ihr seid, weil ich in der Regel versuche, euch allen auch zu sagen, wie lieb ich euch habe. Für den Fall, dass ihr es nicht wisst, müssen wir im Nachhinein, glaube ich, nochmal ein ernstes Gespräch führen. Aber ich glaube das. Ihr seid meine Ferien.
Das geht alles, weil du bist. Danke dir dafür. So, jetzt müssen wir aber so romantische Musik gleich bringen in der Playlist, oder?
Playlist.
Musik haben wir natürlich auch mitgebracht und da würde ich auch auf jeden Fall sagen, also mein Musikjahr war ganz gut. Also abgesehen davon, dass ich das Lady Gaga Konzert verpasst habe, für das ich Tickets hatte, einfach weil ich arbeiten musste. Also das ist wirklich so, oh Gott, das ist fast so schlimm wie mit einer der schlimmsten Erfahrungen aus meinem ganzen Leben, als ich mal eine Band hatte und uns ein Musikmanager angeboten hat, ein paar Songs aufzunehmen in seinem Studio. Und wir aber für dieses Studio irgendwie hätten Geld bezahlen müssen und ich glaube, es waren 200 Euro und wir waren einfach alle drei arm wie eine Kirchenmaus, also wie mehrere Mäuse und haben es nicht gemacht. Das reue ich bis heute und es ist schon echt lange her und ich bin auch echt alt, also ja. Ungefähr so eine Erfahrung ist das mit Lady Gaga gewesen. Also da lag ich ja wirklich in diesem Hotelbett und dachte, es darf nicht wahr sein, aber gut, so ist Kapitalismus. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ach so, genau, also abgesehen davon war dieses Musikjahr eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Und ich habe drei Songs mitgebracht. Der erste ist einer, der euch allen zeigt, wie cool ich gerne wäre. Also das ist so ein Song, wenn der läuft, dann denke ich so, oh Mann, so cool werde ich nie in meinem Leben sein. Aber ich wäre gerne so cool. Der Song heißt I Drop the Bottle. Musste jetzt kurz, meine Augen werden auch immer schlechter. kurz näher an den Computer rangehen. Ich weiß gar nicht, ob Band oder Interpretin, also irgendwas von beidem heißt Beaks. Und dann hatte ich durch diese Ausleihe von dem E-Piano so ein, wie nennt man das, wenn Sachen wieder passieren, sowas ähnliches wie ein Déjà-vu oder so, ne? Weil ich so dachte, ah, welche Songs sind es nochmal, die so mit Klavier gespielt werden, die vielleicht nicht so schwer zu spielen sind? Was kriege ich hin und wo kann ich gut dazu singen? Weil ich will ja nicht Klavier spielen können, sondern ich will mich singend begleiten mit einem Klavier. Und habe mich an so ein Lied erinnert und dann hatte es so, ich hatte irgendwie so ein paar Brocken von dem Songtext in meinem Kopf und auch irgendwie mal die Melodie, aber ich wusste, dass der Typ mit M beginnt und ich bin einfach nicht drauf gekommen, aber wusste, dass ich das meine ganze Zeit lang ganz viel gehört habe und es einfach einer der tollsten Songs überhaupt ist. Und dann habe ich es wiedergefunden und der Song heißt Keine Overdubs und ist von Martin Klein. Bitte, wenn ihr das jetzt hört, hört euch das mal an. Vor allem, wenn ihr euch vielleicht mit Klavier mal selbst begleiten wollt. Ist einfach ein super Song. Und der dritte ist von Little Sims. Auch ein Konzert, das ich dieses Jahr verpasst habe, zu dem ich eigentlich gerne gehen wollte. Ich weiß nicht mehr, warum das nicht funktioniert hat, aber es hat nicht funktioniert. Und der Song heißt Two Worlds Apart und ich liebe den sehr.
Also als ersten Song möchte ich ins Rennen schicken Apocalypse von Cigarettes After Sex. Den Song hat mir eine Person geschickt, mit der ich seit diesem Jahr befreundet bin.
Aber bei dem Song wahrscheinlich mehr als befreundet, oder Josie? Zwinker, zwinker?
Du bist ja fürchterlich.
Ich meine, das ist ja wirklich, also Sexmusik.
Ist das Sexmusik?
Aber hallo. Weißt also du, mindestens Date-Musik.
Weißt du, wann ich den Song höre? Hm? Interestingly, ich höre den ganz oft morgens, wenn ich den Tee mache.
Echt?
Und ich neige ja dazu, Songs in Dauerschleife zu hören. Das beruhigt mich irgendwie ungemein. Hm? Und ich höre den manchmal abends, wenn ich eigentlich nicht mehr am Handy rumhängen soll und ich schon so runterkomme und ich dann zum Beispiel Tagebuch schreibe oder ich irgendwie, keine Ahnung. Ich
weiß gar nicht. Aber interessant, dass du das Gleiche zum Runterkommen abends und quasi zum Raufkommen morgens hörst.
Ich höre es ja nicht zum Raufkommen morgens. Ich muss morgens nicht raufkommen.
Bist du schon drauf?
Ja, also wenn der Wecker klingelt. Ich meine, ich finde es nicht immer geil, wenn der Wecker klingelt, aber wenn der Wecker klingelt, stehe ich auf. Ich bin jetzt nicht so, ich hasse Snoozen zum Beispiel. Snoozen macht mich unendlich unglücklich.
Du bist wirklich ein Role Model, Josie.
Nee, bin ich nicht. Ich kann nur einfach, ich hasse diese. Ich will nicht im Bett liegen und wissen die ganze Zeit jetzt, das ist wie so ein Damoklesschwert.
Ich weiß, das ist total schrecklich. Ja. Ich hatte diese Woche genau so einen Morgen, wo ich wusste, es wäre wirklich für alle, die Welt und vor allem mich besser, wenn ich jetzt einfach wirklich aufstehe um 7.30 Uhr oder so.
Ja,
dann bin ich liegen geblieben und habe eine Folge von einer Serie geguckt und der ganze Tag war einfach so im Arsch.
Ich kenne das, ich versuche mir es zu verbieten auch, weil sonst komme ich nicht klar. Aber das ist der erste Song und dann gebe ich zwei Songs zurück, nämlich die ich in diesem Jahr viel gehört habe. Der erste ist von, das ist nämlich wichtig, Arctic Monkeys, I Wanna Be Yours. Und zwar habe ich diesen Song extrem viel gehört dieses Jahr. Ich liebe den Song. Und ich war ja so in den Nullerjahren, habe ich halt sehr viel so eine Musik gehört. Ich habe viel so Franz Ferdinand oder White Stripes und sowas alles gehört. Und auch tatsächlich damals mit meinem besten Freund eine Band gründen wollen, die wir Mimicry nennen wollten. Also von daher ist das sozusagen, geht es genau sozusagen in diese Lane. Und dann von D'Angelo Really Love, den ich in diesem Jahr auch sehr viel gehört habe, weil D'Angelo ist ja auch in diesem Jahr gestorben, worüber ich echt traurig bin. Also nicht nur, weil er richtig gute Musik gemacht hat, sondern weil ich tatsächlich auch finde, nochmal so aus so einer Männlichkeitsperspektive, dass er einfach eine total wichtige Figur war, die so mit Männlichkeitsnormen gebrochen hat, auch musikalisch mit Männlichkeitsnormen gebrochen hat. Von daher das also meine drei Songs.
Jetzt machen wir Abschied. Wahrscheinlich seid ihr gerade kurz rüber geswitcht zur Playlist und hört vielleicht den Song, den Josie zum Aufwachen und Einschlafen hört und ich eher bei Sex oder Dates.
Hast du eine Sex-Playlist?
Nein. Nee, aber das, also ich finde, es ist ja sowieso schwierig, finde ich, mit Sex und Musik. Ich finde vor allem schwierig, dass es Ablenkungsmöglichkeiten gibt. Und ich finde, bei Cigarettes After Sex gibt es halt keine Ablenkungsmöglichkeiten, weil wenn man es jetzt böse beschreiben würde, könnte man sagen, alles klingt gleich, aber alles klingt halt gleich auf eine gute Art und Weise. So ein Klangteppich einfach.
Aber das ist, warum ich den Song richtig gerne zu diesen Zeiten höre.
Und ich finde, auf einem Klangteppich kann man ganz guten Sex haben.
Also darüber müsste ich jetzt wirklich
es gibt auf jeden Fall viele Songs und Alben, bei denen ich sagen würde, kannst du bitte ausmachen? Und da würde ich nicht sagen, kannst du bitte ausmachen.
Weiß nicht warum. In meinem Gehirn direkt Firestarter.
Zum Beispiel.
Don't know why.
Ja, das weiß ich jetzt auch wirklich nicht, wie das
kommen konnte. Weil mein Gehirn war so, das wäre wahrscheinlich einer von den Songs, die ich nicht unbedingt hören wollen würde. Nee. Obwohl das ein richtig guter Song
ist. Nein, Firestarter nicht beim Sex. Danke auf jeden Fall, dass ihr bis hierher gehört habt und wenn ihr uns weiterhören möchtet, weil wer weiß, was passiert nächstes Jahr, also keine Ahnung, wie die Sterne stehen, vielleicht guckt doch bitte nochmal nach, Josie, vielleicht ist ja nächstes Jahr der Himmel, die Sterne, Mond, Sonne, Pluto, wer auch immer was damit zu tun hat, steht irgendwie so, dass Menschen sagen, ey, wir haben voll Bock auf Podcasts, in denen nicht zwei cis weiße Hetero-Männer miteinander sprechen, sondern wir haben Lust auf andere Podcasts. Vielleicht ist das nächstes Jahr so und irgendjemand schiebt uns irgendwas aufs Konto rüber, sodass wir doch wieder mehr Podcasts machen könnten. Ich würde mich total freuen. Und natürlich wäre dafür nicht nur das Geld hilfreich, sondern auch, dass ihr weiterhin, was ihr bis jetzt schon toll gemacht habt, aber da ist noch Luft nach oben, uns bewertet. Auf allen möglichen Plattformen, Sterne, Herzen, was auch immer vergebt. Vielleicht den Instagram-Post, der mich als Heidi Klum am Klavier zeigt, teilt, euren FreundInnen davon erzählt und vielleicht auch einfach nochmal alte Folgen nachhört. Und keine Ahnung. Oder wenn ihr Graffitis macht, dann macht es halt irgendwo, schreibt halt irgendwo Revolution und Ferien hin.
Aber ehrlich gesagt auch einfach Danke an euch. Also, dass ihr mit uns in diesem Jahr wart einfach. Dass wir irgendwie zwei Live-Folgen hatten, wo ihr dabei wart. Das war richtig cool für uns, ehrlich gesagt. Und auch danke dir, dass wir das zusammen gemacht haben.
Ich wollte gerade sagen.
Ausprobiert haben.
Ich wollte gerade sagen, oder? Danke an uns, ey.
Und wir so durchgewurstelt haben. Ich wünschte, ihr hättet uns sehen können, wie wir hier vorhin eine halbe Stunde an der Technik gesessen hätten, als wären wir zwei Affen in einem Experiment. Wirklich richtig übel. Aber wirklich, also danke auch an euch und danke an dich. Ich finde es richtig gut, dass wir es einfach ausprobiert haben.
Ich liebe
sowas.
Ja. Dankeschön. Revolution und Ferien sind auf jeden Fall Revolution und Ferien. Bis bald. Kommt gut ins hoffentlich gute 2026. Wir hören uns.
Man sieht sich. Bye.
Das war euer Lieblingspodcast Revolution und Ferien. Host Josefina Prako, Mareike Kaiser. Schnitt
Elisa Kautsky.
Originalmusik Tim Gerke. Sprecher Fikri Anlautentasch. Technische Unterstützung Vanessa Geinen-Bank. Cover Josefina Prako. Aufgenommen im Studio 3. Danke an alle Beteiligten für ihre Unterstützung und danke an euch, unsere ZuhörerInnen.